Moin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In den letzten Wochen und Monaten haben wir viel über den Ukraine-Krieg und vor allem die Landkriegsaspekte des Ukraine-Kriegs gesprochen. Russland nutzt aber auch seine Seestreitkräfte, um die Ukraine anzugreifen, und deswegen soll es heute um die maritimen Aspekte gehen. Dafür habe ich den stellvertretenden Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Frank Lenski, bei mir. Guten Tag, Herr Admiral.
Guten Tag, Herr Hauptmann Lemke.
Herr Admiral, Sie haben Ihr Amt am 11. März diesen Jahres übernommen und zugleich sind Sie jetzt auch direkter Befehlshaber der Flotte. Was heißt das?
Nun, ich darf ergänzen, ich bin Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte und ja, am 11.3. habe ich übernommen und führe damit letztlich alles, was an Truppen in der Marine zu führen ist, und unterstütze den Inspekteur dabei, die Marine insgesamt zu führen.
In diesen Zeiten des Krieges sicherlich auch keine einfache Aufgabe, oder?
Nun, für uns alle, glaube ich, war nach dem 24.02. die dann der auf uns zukommende Aufgabe völlig neu, beziehungsweise hat uns vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ganz persönlich bin ich, glaube ich, auf die Aufgabe gut vorbereitet. Ich war zuvor Chef des Stabes im Marinekommando und mit meiner Vorverwendung eben mit der Marine bestens vertraut. Aber das, was uns jetzt auf uns zugekommen ist, ist nicht unerwartet gekommen. Und insofern waren wir auch vorbereitet, darauf zu reagieren und waren in der Lage, das, was der Generalinspektor von uns gefordert hat, nämlich kaltstartfähig zu sein, letztlich auch zu zeigen.
Bevor wir über die Ukraine sprechen, den Ukraine-Krieg im engeren Sinne, jedoch ein Thema vorweg. Einige Menschen, die uns schreiben, argumentieren, dass Deutschland gar keine Marine bräuchte, weil wir nur verhältnismäßig wenig Zugang zu großen Gewässern haben. Was antworten Sie diesen Menschen?
Gut, ich könnte in erster Linie mal sagen, die Marine hat die schönste Uniform, aber Spaß beiseite. Wer nur auf die geringen eigenen territorialen Seeflächen schaut, ich glaube, der blickt letztlich verkürzt auf den Auftrag, den wir haben. Wir schützen letztlich alle Seewege, die uns versorgen. Deutschland ist eine Exportnation und ist darauf angewiesen, sichere Seeverbindungswege zu haben, sichere Häfen zu haben. Das machen wir nicht alleine. Wir sind eine Bündnismarine seit unserer Aufstellung und machen das gemeinsam mit unseren Alliierten und Partnern. Und am Ende des Tages sind wir eine Marine, die in der Lage sein muss, Deutschland zu verteidigen, die Bündnispartner zu verteidigen, das heißt also den Seekrieg zu führen und zu gewinnen. Und da leisten wir unseren Beitrag.
Der Beitrag bestand vor kurzem darauf, auch teilzunehmen bei der NATO-Übung Bald Ops hier in der Ostsee. Parallel dazu fand aber auch eine russische Übung statt. Und nun sorgen sich viele Menschen, die sich auch an uns wenden mit ihren Sorgen im Bürgerdialog oder bei den sozialen Medien und haben Angst vor dem, wovon sie die Medien lesen zumindest, dem Säbelrasseln. Was können Sie dem entgegensetzen?
Bald Ops ist ein US-geführtes NATO-Manöver, das führen wir schon seit 1972 durch. Insofern ist das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, nicht anders als das, was wir in vielen Jahren davor gemacht haben. Und parallel dazu ist auch Standard, dass sich die russische Marine, also die baltische Flotte, in diesem Bereich dann auch bewegt und letztlich beobachtet. Das ist auch gut so. Wir zeigen, was wir können. Wir zeigen, welche Fähigkeiten wir haben und die russische Seite beobachtet. Von Säbelrasseln kann ehrlicherweise keine Spur sein. Wir verhalten uns auf See hochprofessionell und ich muss dir eher sagen, dass sich zur jetzigen Zeit die russischen Seestreitkräfte eher zurückhaltend in der Ostsee bewegen, keine Konfrontation suchen und insofern wir diesbezüglich auch keine Sorgen haben müssen. Das russische Manöververhalten, das Übungsverhalten ist eher auf niedrigem Niveau und insofern ist das, was wir derzeit dort sehen, für uns Normverhalten und beunruhigt mich in keiner Weise.
Die Marine ist ja derzeit recht klein, genau genommen die kleinste in der Geschichte der Bundesrepublik. Kann diese Marine überhaupt noch etwas beitragen zur Landes- und Bündnisverteidigung?
Also die Marine ist wohl klein, aber ich könnte sagen, sie ist fein, sie ist gut ausgestattet, sie bietet ein breites Fähigkeitsspektrum, sowohl unter Wasser, auf dem Wasser, wie auch über dem Wasser. Wir stellen unsere Fähigkeiten der NATO bereit und das machen wir mit hoher Kontinuität und Verlässlichkeit. Wir sind ein sehr, sehr guter Truppensteller, was die ständigen Einsatzverbände der NATO angeht. Und in gleicher Weise unterstützen wir auch die internationalen Kriseneinsätze, insbesondere derzeit immer noch im Mittelmeer. Das heißt, wir sind dort auch massiv gebunden, sowohl in der UN, in UN-Aufträgen, wie auch in EU-Aufträgen. Das heißt, wir bilden ein breites Spektrum ab und insofern können wir diese Marine sicherlich noch wachsen lassen. Wir müssen sie insbesondere modern halten und wir müssen mit ihren Fähigkeiten an das heranreichen, was auf gegnerischer Seite auch da ist. Wir müssen sie siegfähig machen und wir müssen sie kampffähig halten.
Wenden wir einmal den Blick nach in die Ukraine. Viele Menschen, die uns schreiben, gerade in sozialen Netzwerken, fragen sich, warum diese Hafenstädte Mariupol, Odessa so entscheidend sind im Kriegsgeschehen. Können Sie das einmal erläutern?
Gut, immer zunächst, Hafenstädte sind für eine Nation immer relevant, um dort Warenaustausch zu betreiben oder auch militärisch gesehen, um den Zugang zur See zu haben und von dort aus zu wirken. Und insofern ist es ganz natürlich, dass insbesondere Mariupol und auch Odessa im Fokus standen und stehen. Mariupol aber auch deswegen, es liegt im Asowschen Meer und es liegt quasi mehr oder weniger auf dem Weg zu einer Landbrücke der Krim. Das heißt, von russischer Seite war beabsichtigt und ist dann letztlich auch durchgesetzt worden, diese Landverbindung zur Krim herzustellen. Und da lag nun Mariupol auf dem Weg. Auf der anderen Seite ist Mariupol für die Ukraine der Zugang zum Asowschen Meer gewesen, der damit jetzt auch unterbunden wurde. Also Mariupol hat also aus mehrerer Hinsicht eine wesentliche und strategische Bedeutung gehabt für das Kriegsgeschehen. Wenn man auf Odessa blickt, Odessa ist der größte Handelshafen der Ukraine, gleichzeitig auch Stützpunkt der ukrainischen Seestreitkräfte, ist derzeit immer noch in Hand der Ukraine, ist aber durch Blockade mehr oder weniger handlungsunfähig. Das heißt, dort können weder Schiffe ein- noch auslaufen, wenn die Russen es nicht wollen und zulassen. Das heißt, an dieser Stelle ist dieser Hafen letztlich aber so geschützt, dass offensichtlich Anlandeoperationen seitens russischer Seestreitkräfte nicht möglich sind und Odessa insofern auch weiterhin eine wesentliche Bedeutung für die Ukraine hat. Wie sich das weiterentwickelt, das kann ich leider nicht absehen.
Auf der Karte sehen wir hier auch die Schlangeninsel. Dazu erreichen uns in letzter Zeit einige Fragen. Ich möchte gerne eine davon vorlesen. Welchen Unterschied macht es, dass die Ukraine die Schlangeninsel zurückerobert hat? Gibt es die Chance, nun doch Getreide auf dem Seeweg zu exportieren?
Ich sehe das so, dass die Rückeroberung dieser Insel in erster Linie Symbolkraft hat. Die Russen brauchen diese Insel nicht, um letztlich ihre Seeblockade aufrechtzuerhalten. Sie haben mit ihren Seestreitkräften die Möglichkeit, letztlich genauso zu wirken, ob sie auf der Insel stationiert sind oder nicht. Und für die Ukraine gibt diese Insel letztlich keine großen strategischen Vorteile. Insofern sage ich Symbolkraft. Ob die Ukraine dadurch besser Getreide ausliefern kann, halte ich eher für fraglich.
Im Bürgerdialog von der Bundeswehr werden wir oft angesprochen auf Medienberichte, dass die ukrainischen Streitkräfte es schaffen, immer wieder Nadelstiche zu setzen gegen die russischen Seestreitkräfte. Wie können Sie das erklären?
Nun, ich denke mal, das ist insbesondere ein Überraschungsmoment. Die Ukraine verfügt über Waffen, die entsprechende Reichweiten haben. Und wenn auf der russischen Seite letztlich die Aufmerksamkeit nicht da ist oder die Bedrohungsanalyse möglicherweise nicht hinreichend genau war, dann kann man mit solchen Überraschungsmomenten letztlich sogar Verluste herbeiführen. Und das haben wir ja an dem Beispiel der Moskwa gesehen. Insofern ist die Taktik der Ukraine, der ukrainischen Streitkräfte, dort eben die von Land aus mit den Mitteln, die sie haben, überraschend zu wirken und dann in solchen Momenten die russischen Seestreitkräfte zu überraschen. Und letztlich sind die russischen Seestreitkräfte, wie wir gesehen haben, nicht unverwundbar.
Das wurde ja spätestens klar, als die Moskwa versenkt wurde. Hier sehen wir sie im Bild. Was hat dieser Untergang, ist ja nun schon auch einige Wochen her, was hat der gesagt über die russischen Streitkräfte?
Nun, es ist natürlich ein symbolkräftiger Verlust, sowohl für die russische Seite ein herber Verlust, auf der anderen Seite auch ein sehr wichtiger Erfolg gewesen für die Ukraine. Auf der anderen Seite lernen wir daraus, dass die russische Seite sich offensichtlich der Bedrohung aus unserer Sicht nicht recht bewusst war. Beziehungsweise, wir nennen es inneres Gefecht, das heißt, wenn man unter Beschuss gerät, wenn Flugkörper einschlagen, mit den entsprechenden Mitteln zu wirken, um zumindest die Einheit zu halten. Das ist am Ende des Tages nicht gelungen. Das heißt also, man konnte weder den Wassereinbruch noch wahrscheinlich das Feuer in den Griff kriegen und hat diese Einheit verloren. Nun möchte ich aber daraus keine Schlüsse für die Gesamtstreitkräfte, die russischen Seestreitkräfte ableiten. Denn insbesondere das Überraschungsmoment, glaube ich, hat hier deutlich auf Seiten der Ukraine gelegen.
Viele Menschen schreiben uns auch aus Sorge über Seeminen, die nun auch im Schwarzen Meer teilweise umhertreiben und es dort Medienberichte darüber gibt. Können Sie etwas zu der Situation von Seeminen sagen?
Also generell sind Seeminen, wenn sie denn vorhanden sind oder wenn wir nur vermuten müssen, dass Seeminen in einem Seegebiet vorhanden sind, ein Gamechanger. Sie ändern letztlich die Geografie. Sie verhindern den freien Zugang zu diesen Seegebieten, weil man zunächst suchen muss, detektieren muss, Minen räumen muss, bevor man sichere Seefahrt und sichere Passage ermöglicht. Das heißt, allein die Tatsache, dass wir davon ausgehen müssen, dass Seeminen da sind, verzögert Operationen oder sperrt ganze Gebiete. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Seeminen, die dort angeblich detektiert worden sind, sicherlich von ukrainischer Seite gelegt, die Häfenzugänge, insbesondere Odessa, sperren sollten. Und insofern ist es immer wichtig, an den Stellen auch entsprechende Mineräumkapazitäten vorzuhalten, um die Freiheit der Operationsführung zu gewährleisten.
Gehen wir gedanklich auch mal wieder zurück nach Deutschland. Wie hat denn die deutsche Marine auf den Ausbruch des Krieges reagiert?
Nun, nach dem 24.02. haben wir letztlich alles mehr oder weniger zur See fahren lassen, was schwimmen konnte. So könnte man das, glaube ich, am besten sagen. Wir haben unter dem Slogan nicht während unserer Wache unsere Flotte auslaufen lassen, insbesondere mit Schwerpunkt Ostsee, und haben signalisiert, wir sind da. Wir haben signalisiert, wir sind für unsere Partner da, wir sind insbesondere auch für unsere Alliierten da. Und wir haben der baltischen Flotte signalisiert, wir sind wachsam. Ich glaube, das wurde von allen in dieser Form auch registriert, insbesondere aber auch von unseren Alliierten, mit Dankbarkeit aufgenommen. Ich muss aber dazu sagen, natürlich sind wir nicht in der Lage, mit bis zu 28 Einheiten nun über Monate eine solche Präsenz in diesem Seeraum aufrechtzuerhalten. Aber es war zu dem Zeitpunkt ein wichtiges und gutes Signal.
Deutsches Gewässer ist auch die Ostsee und auch gerade hier haben wir mit den baltischen Staaten viele NATO-Verbündete, die sich Sorgen machen um einen gegebenenfalls russischen Angriff. Wie wichtig ist denn die Ostsee auch für Deutschland?
Die Ostsee ist per se ein wichtiges Binnenmeer. Sie ist insbesondere eine wichtige Route zur Versorgung letztlich aller Anrainer. Das geht von Russland los, denn allein in St. Petersburg kommen über 30% aller Im- und Exporte, die nach Russland einfließen. Und das Gleiche gilt letztlich für alle anderen Anrainer. Wenn man es so nimmt, sind Schweden und Finnland bezogen auf den Zugang zum Meer, man könnte sagen Inseln, denn sie müssen über die Ostsee, über Kattegat und Skagerrak dann in die Nordsee. Und insofern hat die Ostsee schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eine entsprechend hohe Bedeutung für den Handel. Militärisch gesehen und insbesondere, wenn wir davon ausgehen dürfen, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten, sind die Anrainerstaaten der NATO dann letztlich um die Ostsee herum angesiedelt. Und ein besonderer Fokus liegt ja weiterhin darauf, insbesondere die baltischen Staaten zu sichern. Und insbesondere dann, und jetzt geht nicht nur die Ostsee zu betrachten, sondern letztlich von der Ostküste Amerikas kommen, die Versorgung mit Truppen, mit Nachschub sicherzustellen, sodass wir quasi von der Ostküste kommend in die Ostsee einlaufen, um die baltischen Staaten mit allem zu versorgen, was sie brauchen, um abgesichert zu sein. Und insofern reduzieren wir die deutsche Marine auch bitte nicht auf die Ostsee, sondern wir operieren im Nordflankenraum, wir operieren natürlich auch in der Ostsee, aber wir operieren letztlich im Atlantik. Und wir sagen es dann letztlich auch, wir sind wohl regionally rooted, aber wir sind globally committed. Das heißt für uns, wir sind regional natürlich eine entsprechend in diesen Regionen gut beheimatete Marine. Aber wir wirken auch im weltweiten Seegebiet, was wir beispielsweise mit der Bayern nachgewiesen haben, als wir im Indopazifik für über 6 Monate alle wesentlichen Häfen angelaufen haben und Länder angelaufen haben, die auf dieser Route lagen.
Sie haben es gerade eben schon gesagt, die deutsche Marine hat sofort reagiert, als der Krieg ausbrach. Gibt es auch schon Lehren, die Sie gezogen haben, die Marine gezogen hat aus dem Krieg?
Nun, es ist letztlich nicht dieser Krieg, bei dem wir angefangen haben, Lehren zu ziehen, sondern letztlich die Annexion der Krim 2014, wo wir den Schwerpunkt zurück auf die Landes- und Bündnisverteidigung gelegt haben. Nun muss man sagen, das, was seit dem 24.02. passiert ist, verstärkt natürlich diese Initiativen, letztlich unsere Marine kampffähig zu machen, siegfähig zu machen. Und insofern insbesondere ist die Einsatzbereitschaft erstmal das, also die Bestandsflotte einsatzbereit zu haben, auf hohem Niveau kampffähig zu haben, unser größtes Augenmerk. Das geht aber auch damit los, dass wir die Verfügbarkeit erhöhen müssen. Das heißt also, die Instandsetzungen müssen beschleunigt werden. Dazu wurde ja jetzt glücklicherweise die Ostsee um einen weiteren Marinearsenalstützpunkt erweitert, sodass wir in Zukunft auch mit einer erhöhten Instandsetzungskapazität in der Ostsee arbeiten dürfen. Das heißt, Verfügbarkeit erhöhen, Ersatzteile erhöhen. Wir müssen die Bewaffnung aufstocken. Auch das hat man in diesem Krieg gesehen, wie viel dort letztlich geschossen wird. Das heißt also, auch Hochwertmunition muss in größeren Stückzahlen beschafft werden. Und am Ende des Tages müssen wir auch modern sein. Das heißt, wir versuchen, unsere Flotte jetzt an die Zukunft gerichtet zu modernisieren, und zwar in allen Dimensionen, sodass wir dann auch in den nächsten Jahren von einer modernen und auch letztlich siegfähigen Flotte sprechen können.
Könnten Sie vielleicht einmal anhand der Karte erläutern, wo genau die russischen Aktivitäten in der Ostsee stattfinden?
Ja, gerne. Also wir haben auf der einen Seite Kaliningrad mit Baltisk. Da liegt der Schwerpunkt der baltischen Flotte, der russischen Föderation. Und ein weiterer Schwerpunkt ist in St. Petersburg. Das sind die beiden Abstützpunkte der russischen Marine hier in der Ostsee. Und das sind auch letztlich die bedeutendsten Orte, insbesondere Kaliningrad, mit nicht nur der Marine, sondern auch mit Landstreitkräften, mit Flugkörpersystemen, die sehr weitreichend sind, die quasi von dort aus ihre Wirkung entfalten können.
Besten Dank, Admiral, für diese Einschätzungen. Und auch Ihnen und euch besten Dank fürs Zuschauen, die vielen Fragen, die wir von Ihnen und euch erhalten. Und bis zur nächsten Folge.